Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Obwohl die NBA schon mittlerweile mehr oder weniger pausiert. Es passieren immer noch kleine Dinge. Irgendwas trudelt ein, es gibt mal eine Verlängerung, mal gibt es einen kleinen Wechsel. Aber die ganz großen Trades, die gibt es momentan nicht. Dafür können wir jetzt wieder über richtigen Basketball sprechen. Am Montag gab es USA gegen Deutschland. Am Wochenende steht das Olympiaturnier an. Und deshalb sitzt er mir gegenüber, der im Angesicht der Wurfkünste des Andreas Obst sicherlich niemals unbeeindruckte.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich muss gestehen, Basketball, Montagabend, 21 Uhr, ich könnte mich dran gewöhnen.
Ist das nicht zu spät für dich?
Ja, eher für dich, oder? Wir haben gerade noch drüber geredet. Ich werde da erst wach.
Ja, nee, stimmt. Du kriegst ja die zweite Luft, während meine Luft
die fünfte,
aus ist um die Uhrzeit.
Ja. Ich mach mir da Frühstück um die Zeit.
Ich fände 20 Uhr noch besser. Das wäre quasi
das wär meine dein
Zeit.
Ding, ne?
Ja, das wäre.
Ja. Ich hatte auch auf dem Schirm, dass es eigentlich 20 Uhr ist und war ein bisschen enttäuscht, dass 21 Uhr war, muss ich gestehen. Weil ich dachte, am Montag dachte ich ja tatsächlich, ich gehe mal früher ins Bett.
Ne? Tja.
Und dann?
Dann sowas. Aber
Fieber-Spiele
gehen ja ein bisschen schneller rum als NBA-Spiele. Dadurch, so spät war es ja dann gar nicht.
Nee, eben, es war im Rahmen. Es war im Rahmen und es war auch sehr unterhaltsam. Wir werden da heute intensiver drüber sprechen, weil heute gibt's die große Olympia-Preview. Mal schauen, wie groß sie wird. Und einer unserer Auffänger wird dazu sein, eine Hörerfrage aus dem Mailbag von letzter Woche. Da ging es um ein Power-Ranking, das erstellt wurde. Und er fragte, was wir so davon halten. Das werden wir dann beantworten und werden uns auch sonst noch so überlegen, wie wir denn so die Chancen des Weltmeisters einschätzen und natürlich, inwieweit Team USA stolpern könnte, worüber Team USA stolpern könnte, wer sonst noch so in der Verlosung ist, was so alte Bekannte, was wir von alten Bekannten so halten. Zunächst aber ganz kurz gab es tatsächlich noch einen Wechsel, auf den du mich gerade aufmerksam gemacht hast, muss ich gestehen. Reggie Jackson, unser alter Freund, von dir genannt Regidius, wechselt zu den Sixers. Wir haben ja noch, konnten ja noch Guards brauchen, auch wenn Karl Lastwagen geblieben ist, aber ne? Schadet ja nicht, wenn man da noch jemanden hat, der einem so ein paar Minuten geben kann in der Regular Season. Oder wie siehst du das? Oder bist du Team, oh, Reggie Jackson, irgendwie so viel gewonnen hat er den Nuggets nicht letztes Jahr. Mhm. Und vorletztes Jahr ist er ja so ein bisschen aus der Rotation geflogen, als es um die Meisterschaft ging.
Ja, also der damals lief das alles nicht so wahnsinnig gut, aber letzte Saison fand ich ihn während der Regular Season, hatte er schon irgendwie seine Phasen, die ganz gut waren. Es kommt dann halt immer ein bisschen darauf an, wie groß die Rolle dann ist. Ich glaube, bei den Nuggets war halt letzte Saison ja auch dann eh ein bisschen das Problem, dass von der Bank insgesamt nicht so viel kam und dadurch wurde dann irgendwie seine Wichtigkeit nochmal größer. Gleichzeitig war dann so für Second Units war in den Playoffs dann auch ein bisschen das Problem war, dass Jamal Murray einfach nicht so gut war, wie er sonst ist, wo er dann halt sonst auch ja oft so ein bisschen der Fixpunkt dieser Lineups hätte sein können. Und ich glaube, dadurch war das dann, lief es insgesamt nicht so ideal, aber also jetzt mal ganz abgesehen davon ist Reggie Jackson zum Minimum eine sinnvolle Addition zu einer Rotation, würde ich sagen. Also der wird jetzt da natürlich nicht irgendwie der wichtigste Spieler sein oder so, aber so 15 bis 20 Minuten solide Leistungen, soliden Wurf, gewisse Playmaking-Fähigkeiten bringt er noch ein und warum nicht? Also ich würde sagen, das ist eigentlich einfach nur nochmal eine sinnvolle Addition zu der ohnehin sehr, sehr guten Offseason der Sixers, die halt ihr Team neu aufgefüllt haben und natürlich kannst du dann irgendwann auch nicht mehr dir die krassen Top-Spieler aussuchen, sondern irgendwann geht's halt auch ein bisschen darum, den Kader aufzufüllen und da nehme ich doch jemanden wie Reggie Jackson, der halt schon echt immer noch ein produktiver NBA-Spieler sein kann, kann man da, finde ich, gut integrieren.
Ja, im Prinzip, also gerade so für Teams wie die Sixers, die ja sich einerseits etwas top-heavy gemacht haben und damit irgendwie darauf angewiesen haben, halt noch Qualität zu bekommen fürs Minimum oder halt irgendwie Qualität zu bekommen bei Spielern, die getradet wurden von ihren alten Teams aufgrund von Salary Cap Implikationen etc. und dann bei den neuen Teams eigentlich nicht wirklich bei den neuen Teams jetzt nicht wirklich gebraucht wurden im Endeffekt. Und dann kommt halt sowas bei rum. Und ich würde dir zu 100% zustimmen, dass da halt jemand kommt, der dir halt nochmal wertvolle Guard-Minuten geben kann, der hinter Maxi spielen kann. Du hast jetzt noch Lowry, du hast dann irgendwie zwei Backups, du hast auch zwei unterschiedliche Backups. Und ich glaube, dann bist du da eigentlich für die Möglichkeiten, die Sixers nach den großen Transaktionen hast, haben sie sich dann, glaube ich, eigentlich ganz gut aufgestellt. Und genau, haben da einfach noch einen, wie du sagst, der in 15-20 solide bis gute Minuten geben kann. Und dann ist das gar nicht so schlecht.
Ja, ja, voll. Also was ich halt echt auffällig finde, wenn man sich so den Sixers-Kader anguckt, wie er jetzt aussieht, so die Leute, die sie von der Bank bringen, wo man davon ausgehen kann, dass die auch eine gewisse Rolle spielen sollen, zwar abgesehen von den Two-Way-Leuten und irgendwelchen Rookies, sind halt schon überwiegend echt relativ alte Leute, gerade im Backcourt, ne, da hast du jetzt Jackson, 34, du hast Eric Gordon, 36, du hast Kyle Lowry, ist 38, also das ist schon recht alt, aber es sind schon irgendwie auch alle noch Spieler, die halt noch was können, würde ich sagen. Also ist jetzt,
ja, genau,
ist okay. Und es gibt ja ein paar Leute, so Jared McCain, den sie jetzt gedraftet haben, der vielleicht sich auch irgendwie mit rein etablieren kann. Auch Kenyon Martin Jr. haben sie ja noch da drin. Also mal schauen, wie das dann am Ende alles aussieht. Ganz fertig sind sie ja, glaube ich, auch immer noch nicht. Aber wie gesagt, bisher kann man eigentlich echt einfach nur sagen, dass diese Offseason sehr, sehr, sehr gut gelaufen ist für sie.
Daryl bastelt auf jeden Fall ganz gut mal wieder. Ja. Damit können wir langsam zu Olympia kommen, würde ich sagen. Ganz kurz vorher, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe einen Skatekurs gemacht am Wochenende. Ich bin immer noch total heiß. Also ich schaue jetzt auch nur noch Skate-Videos eigentlich die ganze Zeit.
Den ganzen Tag Anton Falke auf YouTube oder was?
So ungefähr. So ein bisschen Anschauungsunterricht. Weil auch der, bei dem muss ich ja sagen,
der ist von Bam Margera. Es tut mir leid, aber wie hieß nochmal die Sendung, die Bam Margera damals bei MTV dann hatte? Wo er auch irgendwie geskatet ist und seinen Onkel verprügelt hat.
Wo man gesagt hat, I do whatever the fuck I want. Wie hieß denn das? Ich habe es auf jeden Fall regelmäßig geguckt damals.
Ich bin manchmal drüber gestolpert. Manches fand ich ganz lustig. Und manchmal haben mir die Leute auch ein bisschen leid getan, wie gemein sie zueinander
waren. Ja, schon. Nächstenliebe und familiärer Zusammenhalt wurden da nicht so groß geschrieben irgendwie. Wie hieß denn diese Sendung? Jackass meinst du, oder?
Nein, natürlich nicht.
Ich weiß schon. Viva la Bam.
Viva la Bam. Ja, siehst du mal. Das, genau. Das triggert Erinnerung. Wenn Leute über Skateboards reden, dann denke ich an sowas.
Ja, richtig geil, richtig geil. Bei Tony Hawk ist ja auch das Ding, er ist ja auch mit allen möglichen Schonern unterwegs. Da bin ich auch voll dabei. Aber ich war tatsächlich überrascht, ich wollte das immer machen, habe mich nie so richtig getraut. Und meine Frau hat's mir dann und unsere Freunde haben es mir dann zum Geburtstag geschenkt, inklusive Board und so. Da war ich so ein bisschen nervös, aber auch sehr voller Vorfreude. Und ich war überrascht, wie gut man auf dem Board steht. Shoutout übrigens an dieser Stelle auch noch an die Skateschule München. Die haben es echt eigentlich ziemlich cool gemacht. Was natürlich das Ding war, es war halt drin. Und es war mega gut, weil der Boden, habe ich dann auch gemerkt, weil ich bin natürlich am Montag, dann bin ich direkt mal mit dem Skateboard einkaufen gegangen. Ne? Das war, sagen wir mal, B-Note ausbaufähig, würde ich sagen. Aber da war natürlich dann war ein bisschen Asphalt und halt auch so ein bisschen Pflasterstein, also flache Pflastersteine, aber trotzdem, da rollt das nicht mehr ganz so gut wie in der Halle, von daher war das mit der Halle eigentlich ziemlich cool. Sonntag war halt ein richtig heißer Tag, ne? Und ich bin ja auch Typ Unterhemd immer im Sommer, weil ich schwitze so oder so und dann hast du wenigstens, dann sieht man das nicht so. In dem Fall war das aber egal, weil es einfach so warm war und ich mich natürlich auch so verausgabt habe. Also ich meine, ich bin ja gesprungen und so und gefahren. Und dann hatte ich echt was Entscheidendes vergessen, Ole. Unfassbarer Anfängerfehler. Was hatte ich natürlich dabei? Es gab auch ein Spezi, was eigentlich schon ziemlich geil war in dem Kontext. Aber weißt du, was ich vergessen habe? Du kannst dir denken.
Ich ahne es.
Holy Hydration. Es wäre der Ort gewesen. Und wir mussten aber morgens irgendwie die Jungs fertig machen. Und dann halt natürlich, weil es so ein After-Geburtstags-Ding war, haben wir natürlich auch noch ein bisschen was zu essen mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, wir noch schnell die Wasserflaschen gefüllt. Und dann habe ich echt nicht an Holy Energy auch nicht gedacht, aber an Holy Hydration gedacht. Weil das wäre ja perfekt gewesen in dem Moment, ne?
Das ist bitter, da hättest du noch viel mehr schwitzen können.
Ja, und da hätte ich noch viel mehr Flüssigkeit gehabt, um sie wieder auszuschwitzen. Ja, es ist, weil, ne, ihr kennt ja, ihr wisst ja mittlerweile, ne, unser Partner Holy Energy stellt einerseits sehr, sehr leckere Energy Drinks her, ohne Taurin, vegan, mit natürlichen Geschmäckern, sehr schön fruchtig, ohne Zucker die ganze Geschichte und eben auch Hydration Drinks, Sportdrinks. Du sagst ja auch immer gern, du und deine Frau nutzt die sehr gern nach dem Sport. Ich eigentlich auch. Beim Basketball habe ich es immer dabei, deswegen weiß ich nicht, warum ich da am Sonntag nicht dran gedacht habe. Aber zu den Olympischen Spielen, wo ja Skateboarden übrigens auch dabei ist, ne?
Ja. Das kann gut sein.
Mein Chance, Skaten ist olympisch, oder?
Kennst du dich jetzt besser mit aus?
Surfen ist auf jeden Fall auch olympisch, das weiß ich. Basketball ist auch olympisch. Auf jeden Fall gibt's dann. Das hast du mitbekommen, ne? Auf jeden Fall gibt's dann eine Aktion, richtig?
Sehr richtig. Die firmiert sogar unter dem Namen Olympics. Also das passt eigentlich tatsächlich unfassbar gut.
Ja.
Und die heißt letztendlich, dass es drei neue Sorten Hydration gibt. Also ich bin im Moment auf Hydration Lemon überwiegend unterwegs. Davor war Pink Grapefruit das Ding. Jetzt gibt's drei neue Sorten. Einmal Pineapple, das heißt Ananas für alle Leute.
Ne? Vielen Dank. Service Post quasi.
Kokosnuss.
Ja.
Und Sauerkirschen. Was natürlich auch schon mal ziemlich nice ist. Die sind jetzt gerade neu raus. Also die bleiben auch dauerhaft im Sortiment, aber man kann sie sich jetzt erstmals ordern, sowohl in einer großen Box als auch so in kleineren Probierpaketen. Und also es gibt dazu auch jetzt gerade, wenn man sich halt allgemein mal durch diese Hydration-Drinks probieren möchte, noch einen Neukundendeal mit allen Hydration-Sorten gerade mal zum Ausprobieren plus Shaker. Also es ist ein guter Zeitpunkt dafür, muss ich sagen. Also gerade, ich meine, wir hatten jetzt hier in Hamburg auch gerade am Wochenende das erste Wochenende, was warm war in diesem Jahr. Also
ja, ist ja auch erst Juli.
Ja, genau. Also ich meine, irgendwann, es reicht mir dann aber auch.
Ja. Bei mir auch.
Da war ich auf jeden Fall dann auch wieder sehr happy, mir ein Kaltgetränk machen zu können im Laufe des Tages, was sehr schmeckt und was halt so ja den Flüssigkeitenhaushalt ein bisschen wieder reguliert, sag ich mal.
Das tut's. Auch sehr leckere Art und Weise. Ich habe es ja auch schon gesagt. Normalerweise trinke ich sie auch sehr gern, wenn mein Kopf mitmacht. Und hier Pineapple übrigens, also Ananas, ne, da ist auch ein schönes Basketball-Design auf der Box. Du hast ja auch schon über das Design gesprochen. Also da ne, mit Basketballen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und Probierpakete sowieso. Grundsätzlich gibt es natürlich auch noch Vorteile, die wir euch mitgeben können.
Ne? Sehr richtig. Wie üblich haben wir den Gutscheincode KORB5, der einfach für Erstbestellungen 5 Euro Rabatt bedeutet. KORB5 mit der Zahl 5 nicht ausgeschrieben. Packen wir selbstverständlich in die Shownotes. Der andere Code, der ist für alle da, egal wie oft ihr schon bestellt habt, der gibt euch 10% auf jede Bestellung. Der ist einfach nur KORB.
Leicht zu merken, ne?
Würde ich auch sagen.
Und leicht umzusetzen. Wir haben es ja schon mal gesagt, ihr könnt dann durchrechnen, was für euch sinnvoll ist, je nachdem, wie viel ihr bestellt. Also schaut mal rein, probiert mal, es lohnt sich. Und dann, wenn ihr dann irgendwo seid, wo es etwas intensiver wird, dann nehmt es auch mit. Dann funktioniert das nämlich noch am allerbesten.
So noch Pro-Tipp so nennt sich das. Hm? Das ist ein Pro-Tipp.
So sieht es nämlich aus. Und damit direkt zu Olympia. Schulle 90 hat uns nämlich im Rahmen des Mailbags gefragt, Moin, Fieber hat ein Power-Ranking gemacht. USA an 1, Deutschland der Weltmeister an 2, Frankreich an 3, Serbien an 4, Kanada an 5. Geht ihr da mit oder ist das WM-Bias? Ich muss gestehen, im ersten Moment habe ich schon gedacht, okay, Deutschland auf 2. Ja, okay, hoch. Habe ich drüber nachgedacht. Und dann war ich immer noch so, okay, ja, Deutschland auf 2, ja, schon hoch. auch nach dem Montag, wo sie ja wirklich richtig gut mitgehalten haben mit Team USA und halt Team USA wirklich vor Probleme gestellt haben, bis dann der große alte Bully namens LeBron kam und sich mal ein bisschen durch die Zone getankt hat und auch einen Dreier getroffen hat natürlich, aber ne. Ich bin geneigt, also was halt für Deutschland spricht, ist halt, und was man ja am Montag auch gesehen hat, ist, dass dieses Team halt einfach unfassbar gut funktioniert und dass dieses Team halt genau weiß, was es machen will, dass sie wahnsinnig schnell spielen können. Du hast halt, ich fand dann auch in dem Spiel, wenn man dann sieht, also wie jetzt Schröder und Moritz Wagner, die in der NBA ja Rollenspieler sind oder halt, ne, vielleicht Rollenspieler plus sind, aber jetzt halt keine Stars sind in dem Sinne, wie die halt einfach aussahen teilweise wie Stars, auch dieses eine Pick-and-Roll, das sie gelaufen sind, wo Schröder da den No-Look irgendwie so aus dem Handgelenk schüttelt und Wagner dann irgendwie den Ball reindrücken kann. Ich glaube so dieses, das, was da gewachsen ist über die Jahre, das kann, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll sein im Turnier. Gleichzeitig hat dieses Spiel für mich, also es wurde ja sehr, sehr positiv gesehen, zu Recht, weil einfach Deutschland wahnsinnig gut mitgehalten hat, weil sie sich gute Würfe erspielt haben, weil sie auch den USA defensiv Probleme bereitet haben, weil sie halt, wie gesagt, weil sie diesen Fastbreak-Basketball haben, weil sie auch mit Nick Wallabab noch jemanden haben, der Defense bringen kann, der defensiven Druck bringen kann, der Playmaking bringen kann. Gleichzeitig war es für mich so, aber schon der Punkt, und das kann jetzt irgendwie so ein bisschen dieser Bias sein und vielleicht gibt es diesen zusätzlichen Gang gar nicht, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es halt so ein für die USA so dieses Vorbereitungsspiel war. So, okay, gerade die Rebounding-Geschichte, ich glaube, Deutschland hat 14 Offensiv-Rebounds geholt.
Ja, genau wie Südsudan vorher ja. Auch. Und Australien hatte, glaube ich, 15. Also es war jetzt in allen Testspielen großes Problem bisher für die Amis.
Und ich hatte ja in meiner Preview bei Basketball World, beim Kadercheck bei Basketball World auch halt, bin ich extra also darauf eingegangen, man hat ja Davis, Adebayo und Embiid, also drei sehr, sehr lange. Und natürlich sind es nicht immer nur die Langen, die rebounden. Aber zumindest man wollte halt dieser Problematik, die bei der EWM ja aufgetaucht war, dass man halt nur Jaren Jackson Jr. mehr oder weniger hatte, der als Großer da war, Walker Kessler hat nicht viel gespielt, wollte man so ein bisschen entgegentreten. Und ist man im Endeffekt auch entgegengetreten. Ich hatte teilweise schon auch den Eindruck, dass es so eine Frage des Einsatzes war. Also so, oder des Ausblockens, das, und teilweise. Also was dann, wie clever dann Deutschland sich dann verhalten hat am offensiven Brett und sowas, es steht auf der anderen Seite. Aber das ist halt, dass wir halt, ich glaube, im Endeffekt, mein Punkt ist, man hat noch nicht die USA gesehen, die wir noch sehen können. Ist die Frage, inwieweit dieser, wir werden ja noch gleich noch über die USA reden, inwieweit dieser Schalter da ist, inwieweit man dann auch vielleicht Lineups nutzt, die vielleicht auch ein bisschen sinnvoller sind als das, was man am Montag gesehen hat. Aber Deutschland war sehr, sehr nah dran. Ich würde sie jetzt nicht Richtung, aber deshalb glaube ich, ist der Abstand etwas größer, als er am Montag war. Meiner Meinung nach. Und aber Deutschland ist für mich trotzdem Medaillenkandidat. Ich weiß nur nicht, ob ich nicht zum Beispiel, ich finde, was mich zum Beispiel sehr überrascht hat bei diesem Ranking, war, dass Kanada an 5 war. Also die Bigs sind ein Thema, ne? Sie haben Birch, Olynyk und Dwight Powell. Aber das Talent und die Ekligkeit so auf dem Flügel und auf den kleinen oder in den Guard-Positionen ist halt schon herausragend, finde ich irgendwie. Und dann bin ich, ob sie dann wirklich hinter all den anderen einzuordnen sind, ob sie auch hinter Deutschland einzuordnen sind, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Da hast du natürlich auch das Thema Eingespieltheit und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Trumpf Deutschland sein kann und sein sollte. Aber ich weiß nicht, ob ich sie an 2 nehmen würde. Ich konnte mich gar nicht so richtig entscheiden, ehrlich gesagt, wenn wir gleich noch drüber reden. Aber wie hast du es so auf den ersten Blick wahrgenommen und dann, als du so ein bisschen mehr drüber nachgedacht hast?
Also ich finde, es sind überwiegend die richtigen Teams, wobei ich finde, dass man Frankreich da bisschen zu wohlwollend betrachtet und das tun irgendwie auch alle. Und das, also ich meine, man versteht es aufgrund der Star Power und der Frontline natürlich, aber das Guardplay ist halt einfach schlecht und die haben jetzt in der Vorbereitung 4 Spiele in Folge verloren. Also ich weiß nicht, warum man die so richtig weit oben da jetzt einsortieren muss. Ich weiß, die sind amtierender Olympia-Silbergewinner, aber sie sind auch letztes Jahr bei der WM richtig schlecht gewesen. Und klar, sie haben jetzt Wemby dabei, aber sie haben halt immer noch keine Guards dabei. Deswegen, ja. Die sind mir zu hoch, aber ansonsten finde ich schon, dass es die richtigen Teams sind. Ich würde sie aber auch ein bisschen anders sortieren. Und also ich habe gestern mein Ranking erstellt. Das ist also USA an 1 und für mich, egal wie knapp teilweise Spiele in der Vorbereitung sind, ich stimme dir in allen Punkten zu. Das können wir gleich auch noch ein bisschen vertiefen, aber die sind auf jeden Fall ihr eigenes Team, meiner Meinung nach, und auch in ihrem eigenen Tier. Und dann hätte ich Serbien tatsächlich, dann hätte ich Kanada und dann hätte ich Deutschland als die 3 ärgsten Verfolger, wenn man so will. Also das sind dann, und auch in der Reihenfolge. Ich glaube, was halt Vorteile sind, die Deutschland hat und die auch Serbien ein Stück weit hat, sind halt diese Automatismen. Einfach so das, was über die vielen Jahre gewachsen ist, so die Teamchemie, die da ist, das ist halt etwas, was gerade die USA in der Form einfach nie haben werden. Weil da einfach, selbst wenn es Leute gibt, die dann schon mehrfach bei Team USA dabei waren, und das sind hier die meisten, also abgesehen von Joel Embiid, haben alle zumindest auch schon mal bei internationalen Turnieren mitgewirkt, dann ist es trotzdem halt immer noch so, dass das relativ schnell zusammengewürfelt wird und dass die dann erstmal eine neue Hierarchie finden müssen. Dass die Hierarchie jetzt ist, unser ältester Spieler ist unser wichtigster Spieler am Ende, das finde ich etwas unerwartet und komisch, aber es ist halt für den Moment einfach so. Aber das sind halt so Sachen, deswegen machen die auch so viele Vorbereitungsspiele, damit sie halt diese Chemie und diese Hierarchie aufbauen können. Und die gehen, also ein Unterschied, den die USA im Vergleich zu anderen Teams, glaube ich, haben, ist, dass die nicht mit ihrer besten Verfassung oder wahrscheinlich nicht in ihrer besten Version in ein Turnier gehen, sondern das Turnier eigentlich mehr oder weniger dafür brauchen, um ihre beste Verfassung zu finden. Mhm. Während Deutschland, die haben sich im Vergleich zur WM an 2 Positionen verändert. Und einer der Leute, die jetzt neu dabei sind, Weiler Bepp, der war vorher bei der EM dabei. Also es ist fast identisch. Ja. Und die spielen, also Schröder und Theis, die kannst du, glaube ich, auch wahrscheinlich irgendwie nachts aus dem Hotel holen und die laufen dir in Pick and Roll und wissen genau, wo der andere ist, weil die das halt schon seit Jahrhunderten gemeinsam machen, also schon in der Jugend gemacht haben. Und das sind halt einfach so Sachen, die haben da so so viel, was irgendwie sie über die letzten Jahre gefunden haben, was funktioniert. Die haben so ein Rollenverständnis. Das ist halt etwas, was jetzt andere Teams nicht auf Knopfdruck einfach replizieren können. Sie haben aber, also mehr Talent hat die USA halt natürlich trotzdem. Also das steht ja auf einem, also das ist halt auch eine ganz klare Sache. Und deswegen, also für mich ist Deutschland 2 ist mir zu hoch. Aber man kann einen Case für sie machen. Es ist jetzt auch nicht völlig bescheuert, dass sie da stehen. Ich habe nur halt gedacht, Serbien war letztes Jahr sehr nah dran, Deutschland zu schlagen und hat jetzt ein besseres Team. Also das sind jetzt Jokic, Bogdanovic, Micic sind ja alle dabei. Das war über die letzten beiden Jahre bei den Turnieren halt einfach nicht so. Und die haben ja auch viele von diesen Qualitäten, die ich gerade bei Deutschland erwähnt habe. Also die haben ja auch ein geniales gemeinsames Spielverständnis. Und selbst wenn sich da vom Personal her teilweise vielleicht ein bisschen mehr verändert hat, dann ist da so dieser kollektive IQ, dieses Zuhause-Sein auch im Weltbasketball, das ist ja alles gegeben. Und auch eine Rollenverteilung ist gegeben. Und insofern würde ich da dann halt schon sagen, die haben vieles von dem und sie haben mehr Qualität in der Spitze. Und deswegen würde ich sie halt an 2 sehen, auch als ärgsten Herausforderer der USA sehen. Die haben zwar in der Vorbereitung einmal von den USA voll auf den Sack bekommen, aber da waren halt mehrere ihrer wichtigsten Spieler nicht dabei. So, von daher würde ich das jetzt auch nicht zu hoch gewichten. Und Kanada, ich meine, bei Kanada sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass die vom Spiel her zu ähnlich sind wie die USA und dass sie für diese Spielweise hat die USA halt einfach bessere Leute insgesamt, muss man sagen. Also über Shea kannst du streiten, aber ansonsten, also dass man eher den Kader der USA nehmen würde, ist ja trotzdem klar, denke ich. Und die USA haben jetzt, anders als im letzten Jahr, wo sie ja auch Spiel um Platz 3 dann gegen Kanada verloren haben, in diesem Jahr haben sie die Möglichkeit, auch groß zu gehen. Und die Möglichkeit hat Kanada halt einfach nicht. Ja. Und also deswegen könnte es sein, dass die, wenn sie dann auf die USA treffen würden, eine etwas weniger schwere Aufgabe wären als dann Deutschland, was halt einfach unterschiedliche Stile gehen kann. Deswegen kann man dafür nicht drüber streiten. Aber wie gesagt, so Serbien, Kanada, Deutschland sind für mich so die ärgsten Herausforderer, würde ich mal sagen.
Ja, also mein Ranking ist leider keine Kontroverse, aber ist genau so. Also ich habe bei Frankreich schon überlegt, halt wegen Wemby, aber wie du sagst, von den Guards kommt einfach sehr, sehr wenig und die Vorbereitung läuft jetzt auch irgendwie so schlecht und es ist halt, es lastet dann schon sehr, also offensiv vor allem halt sehr, sehr viel auf Wembanyama und deshalb würde ich Deutschland halt, also aufgrund der Vielseitigkeit, aufgrund der Eingespieltheit und aufgrund des Rollenverständnisses und aufgrund von Andreas Obst einfach noch im Vorteil sehen.
Ich habe Frankreich sogar nur auf 6 gepackt bei mir.
Aber kommt Australien noch davor?
Yep.
Okay, interessant. Ja, Australien wäre so, also deswegen hatte ich auch noch so halt, deswegen habe gesagt, die Teams, die jetzt nicht in diesen Top 5, in diesem Ranking drin waren, Australien finde ich auch noch eigentlich ganz, ganz interessant. Aber ja, ich meine, bei den USA, Kanada ist schon ein ganz interessanter Punkt, dass die USA halt irgendwie noch diese zusätzliche Möglichkeit haben, irgendwie groß zu gehen. Ich meine, ich habe jetzt auch ein bisschen in den Lowpost reingehört, wo es auch um Olympia ging, da haben sie gesagt, okay, USA ist halt so ein bisschen das Ding, wenn sie mit Embiid spielen, hast du auch gesehen, also ich meine, auch jetzt in der Vorbereitung Südsudan haben, glaube ich, 33 Dreier genommen oder so, Deutschland hat auch extrem viele Dreier genommen und getroffen, also du hast halt, die USA bieten halt in der Zone einfach nicht viel an, also A, weil du schwer um ihre Verteidiger rumkommst, B, weil halt dann hinten entweder Embiid oder Davis und oder Adebayo warten und da ist halt dann einfach, da kannst du nicht so viel machen, vielleicht steht auch irgendwo LeBron rum und sowas, deshalb ja geht der Dreier, klar kannst du natürlich auch dann durch, so wie sich Deutschland bewegt hat, wie sich Obst zum Beispiel immer bewegt hat, bekommst du natürlich auch gegen ein Team, das defensiv halt noch nicht diese Identität hat, bekommst du vielleicht auch öfter mal einen besseren Wurf und da war halt auch so das Ding, okay, Embiid spielt gern Drop und dann kannst du halt, wenn du einen Big hast, der werfen kann, zum Beispiel Olynyk. Ja, also sehe ich auch, ich meine, Daniel Theis hat es ja auch teilweise gezeigt, hat auch den einen oder anderen Dreier getroffen am Montag. Gleichzeitig bist du ja nicht, sie sind ja nicht dazu verdammt, permanent mit Embiid zu spielen. Also sie können ja dann auch auf Davis gehen zum Beispiel oder auf Adebayo, also ein bisschen kleiner gehen. Und dann wenn.
Ich finde die Kombination Davis und Bam, die sie ja jetzt immer im Tandem einwechseln, die gefällt mir eh besser als Embiid da drauf. Ist vielleicht auch so ein bisschen mein Bias, aber ich finde so für den Fieber-Basketball habe ich eigentlich schon sehr gerne diese mobile Kombination, die halt auch irgendwie so ein bisschen mehr Dynamik ausstrahlt. Ja. Aber also ich meine,
das ist halt gut,
da alles kannst du einen Embiid auch gebrauchen. Ja. Aber für mich wirkt der halt bisher, der fällt schon auf irgendwie, also negativ sticht er für mich bisher insgesamt heraus.
Ich finde,
dem, was ich gesehen habe.
Also ich finde, es ist teilweise schon okay. Es ist halt, ich meine, es ist halt, er spielt halt einen ganz anderen Basketball, als man normalerweise bei Fieberturnieren irgendwie so sieht oder halt auch so. Er ist halt, und er muss halt, also er spielt jetzt halt nicht, und no offense, neben Maxi, Oubre und Kyle Lowry oder Nicola Batum, sondern er spielt jetzt halt neben LeBron, Curry, Devin Booker. Und da ist es halt natürlich diese Art des so ein bisschen, ich meine, wir haben über sein Passing auch schon gesprochen, aber dieses so, er bekommt den Ball und der Angriff endet im Endeffekt. Also entweder mit einem Wurf oder mit einem Freiwurf oder wie auch immer. Das ist natürlich da vielleicht nicht so.
Oder mit einem Flop.
Oder einem Flop. Vergessen. Genau, natürlich. Das ist natürlich da nicht so gefragt. Ich meine, gleichzeitig ist es halt, wenn, und das ist für mich so ein bisschen die Frage. Also, wenn du es als Stilmittel einsetzen kannst und wenn du es vermitteln kannst, dass du es als Stilmittel einsetzt, dann ist das natürlich gut. Ich meine, er kann dir natürlich auch mal eine, in Anführungszeichen, easy Offense geben, gerade weil er halt vielen physisch überlegen ist. Und dann ist das irgendwie wunderbar. Und dann musst du dir halt hinten überlegen, wie du es machst. Er ist ja jetzt auch kein Minusverteidiger. Und wenn Olynyk gerade nicht heiß läuft und nicht 5 von 7 trifft, sondern 2 von 8, dann ist das im Endeffekt auch besser verkraftbar. Aber das, dadurch, dass du die anderen halt hast, glaube ich, und das ist ja auch das, was wir, als wir schon mal kurz drüber gesprochen haben, gesagt haben, die USA haben halt einfach so viele Möglichkeiten, zu reagieren und Dinge auszuprobieren. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das im Turnier auch noch deutlich präsenter sein wird, als es jetzt in der Vorbereitung war, wo du ja schon auch möchtest. Du möchtest ja auch als Coach sehen, wie weit können wir mit Embiid gehen? Wie weit können wir auch mit diesem Adebayo-Davis-Lineup gehen? Weil ich meine, defensiv ist natürlich sensationell. Offensiv, Spacing ist ja eh so ein Ding. Schmalerer Court, kleinerer Court, kürzere Dreierlinie und sowas. Dann bist du nicht richtig eingespielt. Das heißt, die Kickouts, die kommen nicht so, oder kommen vielleicht irgendwo hin, wo noch gar keiner steht, weil man nicht genau weiß. Dann steht dann Devin Booker zum Beispiel, der eigentlich nicht wirklich Offball spielt und keine Ahnung, nicht so, sich vielleicht damit auch nicht so wohlfühlt. Und dann, reizt du es so ein bisschen aus. Und im Turnier, glaube ich, spielst du es dann, also könnte ich mir vorstellen, dass du dann viel mehr Dinge als Stilmittel einsetzt und weniger sagst, okay, wir probieren weiter. Vielleicht, wie reagiert er darauf? Was passiert da noch? Also, so, verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, gleichzeitig ist das auch ein bisschen das, was wir, glaube ich, letztes Jahr vor der WM auch so ein bisschen gedacht haben, so, okay, da sind ein paar Sachen, die sind offensichtlich irgendwie nicht so ideal, da können sie dran arbeiten, das machen sie bestimmt auch und das haben sie dann nicht geschafft. Jetzt ist natürlich das Personal ein anderes und deswegen ist auch der Vertrauensvorschuss, glaube ich, zu Recht ein anderer. Aber was ich halt schon echt auffällig finde, jetzt auch gegen Deutschland, sie haben halt nicht mal die Hälfte der Dreier genommen, die Deutschland genommen hat. Und das ist halt eigentlich im heutigen Basketball, wo du halt gegen viele Teams spielst, die gute Schützen haben, eine Möglichkeit, um als der Top-Favorit trotzdem Spiele zu verlieren. Wenn du halt dem Gegner die Möglichkeit gibst, die Mathematik so klar für sich zu entscheiden, dass halt also einerseits dieses Dreier-Plus da ist, andererseits Offensiv-Rebounds abgegeben werden. Dadurch erhöhst du die Anzahl an möglichen Würfen für den Gegner noch mehr. Das sind halt wirklich Möglichkeiten, wie Teams halt die USA vielleicht auch schlagen können. Und da müssen sie halt, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, beziehungsweise gucken, wie sie da noch ein paar Regler verschieben können. Also einerseits, ich meine, ich glaube, Rebound-Arbeit, das ist sicherlich ein Stück weit auch Intensität. Also da würde ich dir auch zustimmen, dass ich schätze mal auch, dass das jetzt in der K.O.-Runde anders aussehen würde, als es hier jetzt ausgesehen hat. Aber so dieses Thema Volume-Shooting, da haben sie halt tatsächlich einfach nicht so viele Leute, die jetzt das richtig gerne, richtig viel machen. Deswegen, ich fände es auch, oder also würde mich jetzt auch mal interessieren, wie du das siehst, so Haliburton scheint ja jetzt so ein bisschen rausgefallen zu sein aus der Rotation. Wenn man sich jetzt anguckt, wie mies die im Halbfeld teilweise, also wie mies die Offense da teilweise aussieht, meinst du nicht, dass er da vielleicht auch dann jemand ist, der eigentlich spielen sollte, also wo man versuchen sollte, den irgendwie in die Rotation reinzukriegen?
100%. Also war für mich auch so das Ding, du hast nicht wahnsinnig viele Playmaker dabei. Also du hast zwar LeBron, der übernehmen kann, aber du hast sonst halt eher Scorer oder mit Curry jemanden, der sich einfach viel bewegt und damit halt irgendwie eine Defense in Bewegung versetzt. Aber gerade ein Team, das halt noch nicht so diese Synergien hat und noch nicht so diese Basis hat und noch nicht so eingespielt ist, gerade wenn du da jemanden hast, der einfach mal sagen kann, der den Ball nach vorne bringt und sagt, okay, du dahin und eine Defense auch ein bisschen manipulieren kann und dann einfach auch gute Würfe verschaffen kann, ist für mich eigentlich extrem wertvoll. Also deswegen, ich war, aber meinst du wirklich erst, also ich will ihn auch, ich würde auch, ich bin fest davon ausgegangen, dass er eigentlich einen relativ großen Platz hat. Ich meine, klar, Holiday möchtest du spielen lassen, möchtest Derek White spielen lassen, was ja eigentlich auch, wenn du, sie sind jetzt nicht die klassischen Volume-Shooter, aber sie sind es ja aus Boston gewohnt, abzudrücken.
White ist mittlerweile ein Volume-Shooter. Der traut sich mittlerweile und ist auch exzellent da drin.
Also. Ja, genau. Und du hast halt, da hast du ja jemanden, also, und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was Lineups angeht, genau solche Leute mit reinzubringen, weil in der Rolle habe ich jetzt zum Beispiel lieber White als Booker. Weißt du?
Ja.
Das heißt, das ergibt für mich viel mehr Sinn, zum Beispiel in einem Starting-Lineup, in einer Starting-Lineup dann vielleicht sogar, oder in einem Closing-Lineup, dann vielleicht White und Holiday zu haben, als da jetzt Booker. Auch wenn Booker der größere Star ist und vielleicht du sagen kannst, er ist insgesamt vielleicht der gefährlichere Offensivspieler. Aber du brauchst vielleicht sein Skillset deutlich weniger als die anderen beiden, die dann einfach komplementär sind, die wissen, wie sie sich abseits des Balls bewegen können, die offene Würfe, die es gewohnt sind, auch schnell abzudrücken, wenn der Ball kommt. Weil das ist ja auch so ein Ding. Also wenn du gewohnt bist, dich in deinen Wurf reinzudribbeln, ist das was anderes, als wenn du nur noch eine Sekunde hast. Als irgendwie habe ich letztens auch, zufällig bin ich über so Richard Jefferson bei Open Man in Free, habe ich schon mal erzählt, gestolpert. Und da hat er auch erzählt, so seine Transition in San Antonio, als sie ihm dann gesagt haben, so also Chip England und Greg Popovich, so hey, du wirst nicht viel Zeit haben, einen Wurf loszuwerden. Lass mal einen Sommer lang dran arbeiten, dass du einfach schnell deinen Dreier los wirst. Dass du, also wenn du den Ball bekommst, sind vielleicht nur noch 2 Sekunden auf der Uhr oder so. Das heißt, du musst schnell Entscheidungen treffen, du musst schnell werfen. Und ich glaube, wenn du da in diesem Kontext Team USA jemanden hast, der das aus dem Team oder aus dem Club gewöhnt ist, dann ist das extrem wertvoll und kann dir am Ende vielleicht in gewissen Phasen mehr bieten als Booker. Und Booker kannst du wiederum anders, wenn du jemanden brauchst, der ISO scored, dann kannst du ihn ja trotzdem bringen. Aber ich glaube, und das ist halt, was ich vorher meinte, dass du vielleicht auch in einem Turnier dann das vielleicht ein bisschen anders mischst, um zu Halliburton zurückzukommen, weil darum ging es ja eigentlich. Also ich würde für mich eigentlich fast irgendwie, also für mich wäre es wahnsinnig unverständlich, wenn er wenig Spielzeit bekäme. Meinst du, er ist wirklich rausgefallen? Hat man irgendwas gehört, warum er Montag nicht gespielt hat? Oder?
Na, ich glaube, das war schon, weil sie dachten, sie wollen Ball Pressure haben, deswegen White. Und dadurch ist dann er quasi so als dritter oder vierter Point Guard halt dann nicht mehr eingesetzt worden. Also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas mit Verletzungen zu tun hatte. Und ich hatte schon auch vorher das Gefühl, dass er eher so als 10., 11. Mann eingeplant war. Und irgendwie, also so reputationsmäßig verstehe ich das, aber wenn ich so das Skillset sehe, auch von den Leuten, die dann teilweise spielen, dann denke ich mir irgendwie, also so aus basketballerischer Sicht, wird's nicht mehr Sinn, auch von der Bank dann lieber ihn zu bringen, um die Offense über ihn zu leiten, statt einen Edwards. Und ich weiß, dass Edwards letztes Jahr irgendwie so Aushängeschild von dem ganzen Ding war, dass alle Edwards lieben. Und er hat ja auch krasse Fähigkeiten. Aber wenn der jetzt bei Team USA eingewechselt wird, der passt den Ball halt nicht. Also er spielt gar nicht ab, sondern er versucht immer zu scoren. Und das finde ich bei dem Personal halt irgendwie bescheuert. Und deswegen würde ich mir dann teilweise so denken, nimm doch das Volume-Shooting von Halliburton und vor allem auch das Playmaking und das, ich bekomme den Ball, ich gebe den aber auch sofort wieder ab. Und hey, wir haben doch die krassesten Athleten. Dann lass doch vielleicht so jemanden einsetzen, der nichts lieber macht, als Athleten im Break zu finden und denen schnelle und leichte Abschlüsse zu verschaffen, dann nimm doch den, würde ich jetzt denken. Aber ich glaube, das ist halt auch so eine der Gefahren, die Team USA halt einfach immer hat. Und das sehe ich auch bei Embiid so. Es sind halt oft dann so ein bisschen politische Entscheidungen, habe ich das Gefühl, die dann auch Lineups mit diktieren. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wird das dann im Lauf des Turniers, wenn es ernst wird, setzen die da dann einfach das beste Lineup ein oder ist das dann auch teilweise so, aber der muss spielen. So, den haben wir damals irgendwie davon überzeugt, dass er sich für uns entscheidet, der muss jetzt spielen. Und wie gesagt, das ist Embiid, aber das ist für mich auch jetzt rein sportlich gesprochen, kann man bei Edwards und auch bei Booker, also da würde ich dir auch zustimmen, den Case machen, dass damit so ein Lineup sportlich Sinn ergibt, dass es eigentlich besser wäre, da andere Leute reinzupacken. Und da, also White sehe ich da auch so, weil White halt einfach, glaube ich, jemand ist, der ist ein super Komplementärspieler. Und du brauchst ja in dem Team mit den Leuten, brauchst du ja nicht fünf Alpha-Scorer, sondern du brauchst halt, glaube ich, halt so diese Glue-Guys. Und deswegen sind Holiday und White total wertvoll. Deswegen ist für mich auch ein Bam total wertvoll für das Team. Und manche anderen sind dann vielleicht so ein bisschen redundant. Oder also redundant ist auch ein bisschen übertrieben, weil es sind ja immer noch überragende Spieler. Also das will ich ihnen auch gar nicht streitig machen. Nur wenn die Crunch-Time-Offense beispielsweise sowieso ist, gib LeBron den Ball, und lass denen irgendwas machen, dann würde ich halt lieber schauen, wer ist da noch, wer bereitwillig, also wer das Feld gut breit machen kann und wer halt so andere Sachen übernehmen kann und nicht, wer steht da und wartet auf den Ball, damit er mit dem Ball in der Hand dann irgendwas tun kann. Mhm. Und naja, also vielleicht wird sich der Mix da einfach im Laufe des Turniers finden. Vielleicht spielt es auch gar keine Rolle, weil sie einfach so gut sind, dass es dann im Endeffekt das Talent reicht. Aber ja, ich habe so das
Hugo Gefühl, Aigo spielen kannst du natürlich wunderbar machen, theoretisch.
Also können sie, aber ich weiß nicht, ob das dann reicht, wenn es, ja, also gerade wenn man halt so wirklich dadurch dann nicht die Dreier nimmt, wie, ja, das andere Teams machen und trotzdem auch irgendwie teilweise so eine gewisse Anfälligkeit für Offensiv-Rebounds sich beibehält, weil dadurch lässt du halt die Tür offen. Ich glaube, ja, wenn die USA irgendwann anfangen, vernünftigen Halbfeld-Offensiv-Basketball zu spielen, dann ist die Tür halt sofort zu für alle anderen. Dann gibt's eigentlich keine Chance, weil, ja, also in Transition sind sie sowieso überragend, wenn sie ihre Ballpressure etablieren können und halt schnell umschalten können. Da gibt's kein Team auf der Welt, was mit der Art von Athletik in irgendeiner Form mithalten kann. Aber im Halbfeld waren sie bisher halt einfach nicht gut. Und da sehe ich Luft nach oben. Und da würde ich halt auch denken, da könnten Halliburton schon helfen. Ich meine, Kevin Durant könnte dabei theoretisch auch helfen, bei, ja, dem man jetzt natürlich nicht weiß, ob und wann und wie. Da, also, dass man da irgendwie vorsichtig sein muss, ist auch klar. Aber sie haben ja jetzt gesagt, sie werden den auf keinen Fall ersetzen, sondern der bleibt irgendwie dabei. Aber es wird wohl davon ausgegangen, dass er gegen Serbien jetzt im ersten Spiel erstmal nicht dabei sein wird. Ich meine, er hat ja auch das Standing bei Team USA, deswegen ist es auch irgendwie okay. Aber
ich weiß, ist er Kapitän auch?
Ist er Kapitän?
Weiß ich nicht, nee, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Ich habe nur gerade gedacht, weißt du, wenn sie dann im Finale nochmal aufeinandertreffen würden, dann würde ich sagen, Steve Kerr, stell ich mir noch vor, und da ist schon so ein Capitano. Die kennen unseren Capitano noch gar nicht.
Yes. Wahrscheinlich, ja, klar.
Ja. Genau.
Schöner Blast from the past und so.
Ja, so sieht's aus. Ja, Durant ist natürlich, ja,
natürlich auch kein Volume-Shooter, aber jemand, der doch einigermaßen spielen kann.
Durchaus. Und Dinge mitbringt, die durchaus weiterhelfen können.
Aber also ich glaube tatsächlich auch, wenn der fit wäre, dann würde Booker jetzt auch nicht starten.
Ja.
Ist dann die Frage, ob das jetzt wirklich, also für die Art, wie gespielt wird, den ganz großen Unterschied macht, aber er ist natürlich dann die etwas bessere Version wahrscheinlich. Also
ja, klar, weil halt, ja, einfach.
Weil sie schon ähnlich sind, was ja auch das, also ein bisschen ein Grund dafür ist, warum
es so schwierig ist.
Ja. Nicht so, ja, geil ist, aber.
Ja. Aber er ist halt, Durant ist halt 8 Meter größer.
Genau. Das und hilft halt auch schon sehr, sehr Fieber erfahren natürlich.
Ja. So. Ja, das ist eh so ein Ding. Aber was wäre denn für dich so ein, oder was wäre dein persönliches favorisiertes Lineup dann? Nach all dem, was du bis jetzt gesehen hast oder nach all dem, was du aus der NBA weißt und so Richtung Fieber?
Also es kommt ein bisschen auf den Gegner an, ob es jetzt da einen Jokic gibt, für den man planen muss, oder ob es ein Team ist, was zwar auch Center hat, aber jetzt nicht die Art von Center. Mhm. Aber was ich zum Beispiel ein geiles Lineup fände, wäre, sagen wir mal, Curry, White, Holiday, James und Davis.
Mhm.
Das ist halt ein etwas kleineres. Du kannst auch einen der Celtics Guards natürlich austauschen für Tatum oder noch besser Durant, wenn Durant mhm. dabei ist, weil dessen Wurf einfach verlässlicher ist. Also Tatum hat mir jetzt bisher nicht so gut gefallen in den Spielen, die ich gesehen habe. Ich habe aber auch nicht alles gesehen. Ich hätte mal gesagt, so. Natürlich könnte man auch LeBron auf die 3 setzen und Bam noch mit reinbringen. Dann hast du defensiv halt irgendwie auch nochmal eine andere Wuchtigkeit. Also wenn du jetzt beispielsweise gegen die Serben spielst, fände ich die Kombination auch geil, weil dann hast du zwei Leute, die so Roman und am Ball gegen Jokic auch verteidigen können. Und vielleicht würde die Kombination dann ein bisschen mehr Schaden anrichten können.
Weil halt offensiv dann ein bisschen wird's eng.
Ja, klar. Also ist möglich. Dann könnte man natürlich auch überlegen, ob man Curry Halliburton spielen lässt. Aber ich meine, Curry White ist auch ein guter Shooting Backcourt. Ja. Ich meine, die USA mit dem Talent, was sie haben, die müssen jetzt auch nicht zu den Celtics 2024 werden, die mehr als die Hälfte ihrer Würfe von draußen nehmen. Das ist ja schon okay, wenn sie halt mehr auf Athletik und Umschalten und Rim Pressure setzen. Also es sollte halt einfach nur nicht so ein krasses Gefälle sein im Vergleich zu anderen Teams. Ja. Ich glaube, wenn sie da ein bisschen gucken, dass sie ihr Volumen ein bisschen hochschrauben, aber also deswegen, es muss jetzt nicht alles komplett darauf abzielen, würde ich mal sagen.
Ne, bin ich bei dir. Ich fände auch, wenn du statt White Halliburton mit reinnimmst, dann bist du, natürlich gibt es defensive Fragezeichen, Aber ich fände so ein Line-Up fände ich halt so basketballerisch fände ich halt mega interessant. Also gerade weil du einen Halliburton und LeBron drauf hast, plus noch Curry, der dann irgendwo rumrennt und irgendwelche Picks stellt und sich dann irgendwie abrollt und dann halt permanent irgendwie Leute mitzieht und ja, fände ich eigentlich auch ganz, ganz interessant. Ganz kurz, Gewohnheit Fieberbasketball und Curry, weil Curry hat ja dieses richtig gute Spiel gegen Serbien und auch alles, was er so macht, das ist ja alles gut, aber ich war schon überrascht über ja, die Probleme beim Dreier. Und es sind zwei Sachen. Einerseits, es ist natürlich alles irgendwie enger, das heißt, ein Closeout kommt wahrscheinlich ein bisschen früher. Aber kannst du dir vorstellen, dass es auch einfach so dieses Ding ist, die Dreierlinie, also du bist ja gewohnt, in einer gewissen Intensität deinen Wurf loszulassen, deine ganze Karriere. Und jetzt auf einmal, weil in der Theorie ist ja auch geil, du bist näher dran. So, aber wenn du näher dran bist, ist es, wenn es nur so über halt kurz mal in drei Wochen so ein Switch, dass das irgendwie Problem ist. Ist es vielleicht auch der Ball, weil dieser Molten-Ball ist natürlich anders als der NBA-Ball. Also ich habe so das Gefühl, dass die halt deutlich weicher sind, wenn wir selber mal, also bei uns lieben alle Molten-Bälle und die sind halt, also ich finde es eigentlich auch ganz angenehm, aber ich habe so das Gefühl, die Ball ist also Wilson auf Sporting war immer so ein bisschen härter. Auch wenn ich selbst mit dem offiziellen NBA-Ball gespielt habe, oder ich nie, aber dass die so vom einen anderen Griff haben. Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwie ein Faktor ist, oder?
Es kann schon sein. Ich glaube, es kann auch sein, dass es halt einfach ein Shooter ist und dass es da manchmal halt einfach auch so random nicht so gute Phasen gibt und die sich dann auch sofort wieder erledigt haben können. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie so die USA haben teilweise schon echt sehr, sehr wenig Bewegung in der Offense. Das ist dann vielleicht auch so für jemanden, der so den Rhythmus fühlt, wie Curry, auch nicht so ideal, um sich dann irgendwie so reinzufühlen. Aber es können unterschiedliche Sachen sein. Ich glaube, wenn es jetzt sich über das Turnier nicht ändern sollte, dann kann man da ein bisschen mehr drüber forschen. Aber es kann für den Moment auch einfach sein, er hatte ein, zwei schlechte Spiele.
Ja.
Und das erledigt sich dann auch wieder. Dass der Ball sich anders anfühlt, das stimmt natürlich auch. Aber
meinst du?
Wie hat der Kaiser früher gesagt, ein guter Spieler kann auf jedem Belag.
Meinst du, er geht dann, wenn jemand fragt, hey Steph, was ist denn los? Warum läuft's nicht? Und er geht dann hin wie Weiland. Fällt mir der Name nicht ein. Der Chef. It's Molten! It's fucking Molten! Weißt du, worauf ich anspiele?
Nein.
Chef, der Film. Mit dem Lava Cake.
Ich kann mich noch an den Film erinnern, aber ich habe gerade die Szene habe ich tatsächlich nicht vor Augen. Ne?
Also, weißt du, weil er der Restaurantkritiker kommt doch ins Restaurant und eigentlich wollte er das neue Menü kochen und bla 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 und darf aber nicht, weil.
Ach so, ja, ja.
Und dann kommt er doch extra rein. Und dann sagt ihm, wie, was halt dann viral geht im Endeffekt.
Mhm.
Und dann sagt er doch, nimmt er doch den Lava Cake und knallt ihm so, das ist fucking Molten. Asshole.
Jetzt hast du geflucht, jetzt müssen wir das hier
wieder. Jetzt müssen wir Parental Advisory machen, ja.
Shit.
Ja, vielleicht,
Scheißdreck.
Ja. Merde. Wir sind ja in Paris. Ja, vielleicht macht Curry das dann so.
Vielleicht gibt's auch, demnächst dann echt mal ein Shooting-Contest zwischen ihm und Andy Obst, nachdem sie sich anscheinend ja in der Kabine noch darauf verständigt haben.
Haben sie.
Die Amis auch sehr vom Kollegen Obst geschwärmt haben.
Ja.
Und Curry auch gesagt hat, dass er das sehr, sehr cool findet, dass er so Inspiration ist für so jemanden.
Ja.
Sie haben sich wohl darüber ausgetauscht. Ich fände es ja ganz geil, wenn man das mal sehen würde.
Ja, auf jeden Fall. Obst zum Dreier-Contest einladen, nächstes Jahr zum All-Star-Game.
Ja.
Was Curry mit Sabrina Ionescu gemacht hat, mit ihr nochmal und Obst dazu.
Ja, warum nicht?
So ein International noch, das wäre eigentlich, also, ne?
Caitlin Clark werden sie auch mit Sicherheit einladen.
Ja, stimmt, so. Ja, genau.
Ein größeres Event draus machen, warum nicht?
Das wäre schon ganz geil. Hier habt ihr es zuerst gehört. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat es jemand anderes schon gesagt.
Haben schon einige, wie gesagt.
Ich habe es nur noch nicht gehört.
Beide haben sich darüber unterhalten. Du nutzt keine sozialen Medien, deswegen kriegst du sowas.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin sehr, sehr dezent unterwegs in sozialen Medien. Nur so viel ich muss.
Nur noch auf Truth Social, ne?
Ja, genau. Ja, eben. Sein Name ist Programm. Nur dort wird die Realität abgebildet. LeBron vielleicht noch ganz kurz. Ist schon überraschend, dass jetzt der bald 40-Jährige irgendwie hier den Headhorn schon macht am Ende. Wobei ich mir dann auch gedacht habe, es ist natürlich auch so ein bisschen LeBron-Ball dann auch. Also er hat halt gute Mitspieler, die halt irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich ziehen und er kann halt das, also er hat, also, und es gibt halt nicht so diese, dieses, dieses funktionierende System außenrum, nicht, dass LeBron es nicht kann, aber es war halt auch so in Cleveland, wo er halt einfach die Entscheidung getroffen hat und dann halt, ne, entweder gescored hat oder die Mitspieler eingesetzt hat und so. Und das kann er jetzt halt auch wieder machen. Und im Fieber-Kontext ist er natürlich immer noch extrem athletisch und halt einfach noch mehr Brummer als in der NBA im Endeffekt. Also ich meine, er kann halt schon ziemlich viel, oder gegen Deutschland zum Beispiel, konnte er schon ziemlich viel durch die Zone schieben und bulldozen, ja, und brummeln.
Ich meine, wenn man sich den Kader anschaut, er ist auch nach wie vor der mit Abstand beste Decision-Maker mit dem Ball in der Hand, den sie da haben.
Ja. Also auch Halliburton wäre halt irgendwo auch gut, aber der darf ja nicht. Also ja, er wäre nicht so gut wie LeBron, aber...
Also der hat schon Möglichkeiten zu scoren, aber halt nicht auf diese unwiderstehliche Art wie,
ja,
LeBron,
die, ja, ja, klar,
der halt seinen Körper einsetzt und der dazu jeden Pass im Buch spielen kann.
Ja.
So diese Kombination hat halt sonst einfach keiner, muss man schon sagen. Und also deswegen mich fasziniert das schon auch, aber irgendwie, wenn man sich so den Kader anguckt, ist es auch fast schon logisch irgendwie, dass er das macht. Und also ich glaube halt auch, dass es für ihn schon natürlich ziemlich ideal ist, dass er über weite Strecken des Spiels er jetzt nicht irgendwie permanent alles machen muss, aber halt am Ende, wenn es dann eng wird, er halt auch eher noch die Energie hat, um es dann zu machen. Und dafür ist das Setup gut. Und also das regelt er schon auch immer noch auf eine ziemlich krasse Art und Weise. Ich finde, wenn man ihn so in dem Kontext sieht, dann stellt man sich ein bisschen die Frage so, ob bei den Lakers irgendwie mit einem besseren Plan über die letzten Jahre da vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, als jetzt drin war. Also weißt, wenn sie jetzt nicht diesen, vor allem den Westbrook-Trade gemacht hätten, aber wenn sie vor allem halt nach dem Titel 2020 nicht ihre gesamte Basis an guten Two-Way-Rollenspielern sofort ausgetauscht hätten, ja. Ob das nicht quasi mehr als dieses One-Hit-Wonder hätte sein können, was sie jetzt letztendlich waren. Ich meine, ich weiß, sie waren letztes Jahr in den Conference-Finals, aber trotzdem ist es ja ein Team, was jetzt seit dem Titel kein einziges Mal in der Regular Season mehr als 47 Spiele gewonnen hat und nie jetzt wirklich richtig oben mit dabei war. Und ich finde, wenn man das dann so sieht und auch sieht, so diese Selbstverständlichkeit und Klasse, die er hat und dann natürlich auch das, was Davis mitbringt, der jetzt hier nicht ganz weit oben steht in diesem Team, aber ja, also für mich schon auch einer der 5 besten Spieler dieses Teams auf jeden Fall,
ja,
ist.
Ja.
Ob diese Ära, wenn man das so nennen will, nicht viel besser hätte aussehen können, als sie letztendlich ausgesehen hat. Ich meine, jetzt geht's natürlich erst richtig los, weil sie jetzt J.J. Redick geholt haben.
Ja, aber
weißt du, was ich meine?
Komplett. Also ich würde es auch nicht ausschließen. Also weil gerade also diese Entscheidung halt, die du gerade angesprochen hast, dann wirklich alles, was funktioniert hat, so ein bisschen wegzuschicken und nochmal was ganz Neues auszuprobieren. Ich glaube, ich meine, haben wir auch oft genug schon drüber gesprochen, dass das irgendwie, also bis heute schwer verständlich. Ich weiß halt, also deswegen habe ich auch gemeint, so in diesem Kontext, also gerade auch jetzt gegen Deutschland zum Beispiel, ist halt, dass ihm da das Alter, also so diese Explosivität, die nachgelassen hat und so, dass das vielleicht etwas weniger zum Tragen kommt und seine Vorteile, die er ja über die Jahre hatte, noch stärker da sind, als sie es vielleicht in der NBA sind, einfach weil da vielleicht ein bisschen mehr Athletik ist, weil das Feld irgendwie größer ist. Also es ist meine Spekulation. Deswegen, also ich glaube auf jeden Fall, dass die Lakers sich besser hätten durch die letzten Jahre manövrieren können, wenn das Team irgendwie sinnvoller gewesen wäre und wenn man nicht die ganze Zeit irgendwie schon bei Saisonbeginn so ein bisschen Richtung Trade Deadline geguckt hätte, um dann zu schauen, okay, wie können wir denn jetzt das Loch stopfen und das Loch stopfen, sondern wenn man die Löcher gar nicht erst aufgerissen hätte am Ende. Also wenn man KCP zum Beispiel gehalten hätte, wie weit das denn möglich gewesen wäre, alles und so. Aber Kuzma, da gab es ja diverse Leute, die ihn eigentlich ganz gut zu Gesicht gestanden hätten, bei denen man sagt, hey, genau den Spieler bräuchten die Lakers eigentlich jetzt, dass es besser aussehe. Ich weiß halt, wie gesagt, ich weiß noch nicht, vielleicht, um es abzukürzen, ich könnte mir vorstellen, dass Fieber LeBron mittlerweile noch dominanter ist als NBA LeBron und dass da so, das ist so ein bisschen, aber das ist auch nur meine Spekulation.
Ja, also es kann definitiv sein. Ich meine, wir werden es nicht erfahren. Ist auch nicht so, ja, dass er nicht insgesamt auch genug geworden
ist. Er war, ja genau.
Ist alles okay.
Ist ja nicht so, dass er irgendwie 10 Punkte im Schnitt auflegt und 20 Minuten spielt. So
in der, ja, ja, absolut. Also ich finde es nur teilweise dann irgendwie schon, ja, ist schon bemerkenswert, dass jemand, der seit 50 Jahren professionell spielt, dann irgendwie, ja, in so einer Kollektion von Leuten da doch einfach noch heraussticht in der Art und Weise.
Ja. Aber es ist wirklich gerade seit 20. Ich habe letztens, oder gestern habe ich mir so eine Surf-Doku noch angeschaut. Ich bin jetzt voll auf hier Funsport und so.
Merkt das.
Nein, oder da war Kelly Slater dabei und er hat auch so, ja gut, ich bin seit 30 Jahren Profi und dann geil, seit 30 Jahren, so, weißt du, das ist halt.
Ja, Jaromir Jagr ist jetzt 46, glaube ich. Ne?
Spielt der auch noch?
Ja, der spielt, glaube ich, noch.
Ja, krass. Ja, genau, und Kelly Slater ist auch kurz vor seinem 50. Gutes.
Ja, ja.
Also, ja, also,
ja. Also demnächst dann Bordjäger-Podcast mit Max Marbeiter,
oder? Ja, genau. Gute Idee, eigentlich, gute Idee. Ich steig da jetzt voll ein.
Es geht da nur um Rebounds. Nein, es geht um Bretter.
Ja, genau. Bretter, die Welt bedeuten.
Ja. Sonst so?
Sonst so. Wir haben jetzt sehr viel über die USA gesprochen.
Ja. Deutschland?
Deutschland.
Irgendwas, was dir hängen geblieben ist im Lauf der Spiele jetzt, oder irgendwas Überraschendes oder...
Nichts wirklich Überraschendes. Also, dass dieses Team halt weiter sehr, sehr gut funktioniert einfach. Also, ich meine, was wir eingangs gesagt haben, also ich habe jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Neues. Also, es gefühlt nicht so, erkennt man schon alter Hut und sowas, aber es ist halt das, was wir letzten Sommer gesehen haben, was wir bei der EM gesehen haben. Das war jetzt halt irgendwie kein kurzes Aufflackern, sondern das ist einfach ein richtig gutes Basketballteam, das sich sowohl sportlich als auch menschlich, glaube ich, optimal gefunden hat, das wahnsinnig gut zusammenpasst und dass sich, glaube ich, dass die Talente der einzelnen Spieler wirklich maximiert. Also das ist halt, und das weiter, das auf jeden Fall deshalb im Kreise derer ist, die um eine Medaille mitspielen können. Also das ist irgendwie so, dass ich habe jetzt keinen großen Insight irgendwie dazu, aber das halt, das ist einfach, es kann ähnlich weitergehen, wie wir es die letzten zwei Turniere gesehen haben. Und das ist halt, das finde ich, das ist irgendwie nicht selbstverständlich, gerade wenn man halt den deutschen nichts gegen die vorherigen Generationen, aber so einfach so in so einer Konstanz und halt ohne diesen ganz großen Leuchtturm. Also Franz Wagner kann das vielleicht noch werden, aber ohne halt Dirk Nowitzki zum Beispiel. Also das ist halt einfach ein unfassbar gutes Team. Dennis Schröder, der halt jetzt für den DBB halt einfach eine ganz andere Rolle spielt als in der NBA und halt so dieser ganz klare Leader ist und diese ganz klare Hierarchie und so dieses, jeder macht sein Ding. Moritz Wagner irgendwie der, ja, halt so ein bisschen auch nochmal größer wirkt quasi als in der NBA. Und es ist also, ja, das ist so ein bisschen mein Ding. Und also ich hab schon Bock. Also wäre schon geil, wenn es wieder so ein Halbfinale würde und dann, wer weiß, wie es dann aussähe. Also du?
Ja.
Irgendwas? Irgendwelche großen Erkenntnisse?
Nee, eigentlich nicht. Also ich fand's so ganz interessant zu sehen, dass Weiler Bepp jetzt auch wieder eine etwas größere Rolle in der Rotation anscheinend spielt. Also es gibt halt nochmal irgendwie so einen zusätzlichen Verteidiger. Ich bin mir bei ihm offensiv manchmal nicht so sicher, ob er mit genug Dringlichkeit unterwegs ist. Also er wirkt mir oft so ein bisschen zögerlich, aber vielleicht ist das auch so ein, also meinen wenigeren Eindrücken geschuldet und vielleicht legt er das auch ab. Also ich glaube, wenn es noch so einen zusätzlichen Playmaker neben Schröder Loh geben würde, wäre es sicherlich cool. Also wenn er da irgendwie noch ein bisschen mehr reinkommt. Es gibt einem auf jeden Fall irgendwie noch einen weiteren Ballhändler. Und wie gesagt, Pressure-Verteidiger, das schadet ja nicht, weil so dieser defensive Druck, den Deutschland machen kann, der war über die letzten beiden Turniere schon auch echt wertvoll gegen viele Teams. Und ansonsten, nee, also man hat halt einfach schnell das Gefühl, dass da Abläufe einfach da sind und Automatismen da sind. Über Wagners Wurf haben wir über die letzten Wochen schon öfter mal gesprochen. Das ist natürlich irgendwie schon ein ziemlich großes Thema, inwieweit da irgendwie ein gewisser Rhythmus zurückkommen kann, weil also er hat ja gegen Japan ein richtig gutes Spiel von draußen. Ansonsten, das, was ich gesehen habe in der Vorbereitung, war nicht gut. Die Bewegung sieht für mich auch immer noch so aus, als würde er da gerade irgendwie mittendrin sein, daran zu arbeiten und die neu zu modulieren und als wäre er damit halt nicht fertig. Und so sieht der Wurf irgendwie aus. Wäre natürlich geil. Also ich glaube, wenn er den im Lauf des Turniers wiederfindet, dann sind die Chancen noch mal viel besser, weil halt alles andere ist schon einfach krass gut. Also selbst gegen die Amerikaner, wenn der Downhill gehen konnte, denen ist auch nicht viel gegen den eingefallen. Weil er halt, also diese Beweglichkeit, dieser Touch- und Korbnähe, die Länge, die er auch hat, und dazu noch das Auge, also er ist ja mittlerweile einfach wirklich auch ein verdammt guter Passer aus dem Pick-and-Roll, das ist eigentlich schon echt eine richtig krasse Waffe. Und ich glaube, wenn der Wurf halt so ein bisschen zurückkommt, dann kann er eigentlich auch schon bei diesem Turnier so die erste Option des Teams wirklich sein und nicht mehr Schröder, der mir, also gegen die USA in den letzten Minuten eigentlich zu sehr mit dem Kopf durch die Wand wollte. Aber wenn nicht, dann teilen sie sich das vielleicht auch auf und vielleicht ist das auch gar nicht schlimm. Wie gesagt, ich glaube, sie können so oder so um die Medaillen mitspielen, aber ich glaube, sie sind halt einfach nochmal viel gefährlicher, wenn Franz seinen Wurf wiederfindet. Und also langfristig würde ich es ihm sowieso sehr wünschen, weil das auch für seine weitere Karriere natürlich unfassbar wichtig ist. Aber ja, das viel mehr Neues ist halt eigentlich auch nicht. Ne? Also das Team steht halt, wie es steht und ist ziemlich gut, wie es ist.
Ist gut so. Ja, absolut, absolut. Du hattest Australien noch in die Top 5 gepackt.
Ja, warum? Das ist auch ein bisschen als Diss an die Franzosen gemeint. Das kann man schon.
Weil sie bessere Guards haben, die Australier.
Ja, aber Australien hat gegen Team USA ja knapp verloren in der Vorbereitung und hat sonst gegen alle gewonnen. Also auch jetzt zuletzt gegen Frankreich, auch gegen Serbien. Ich glaube, gegen Japan haben sie ja mal unentschieden gespielt, aber abgesehen davon, ansonsten haben die halt echt eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Die haben halt auch ein Team voller NBA-Leute oder ehemaliger NBA-Leute. Matthew Dellavedova ist ja auch noch dabei.
Der ewige Deli.
Und also, ich meine, die haben jetzt nicht die großen Stars oder so, aber die haben halt schon einfach eine super Ansammlung an fähigen Rollenspielern, auch an Athleten auf dem Flügel, an Länge, an Guardplay. Fieber Patty ist natürlich auch immer noch dabei und auch immer noch verdammt gut. Und also die waren jetzt letztes Jahr bei der WM nicht so gut, waren ja auch in der brutalen Gruppe da mit Deutschland und sind dann nur Zehnter geworden. Aber bei Olympia kommen die eigentlich immer mindestens ins Viertelfinale, fast immer, wenn die dabei sind. Und sind da eigentlich, also haben letztes Mal bei Olympia auch Bronze geholt. Wie gesagt, so der beste Spieler ist jetzt ein bisschen älter, aber trotzdem ist es, glaube ich, einfach noch ein Team, mit dem zu rechnen ist und was halt eher, also die haben jetzt nicht diese krasse, so eine Wemby-Gobert-Kombination haben die halt nicht, aber dafür haben die auf allen Positionen gute Leute und halt auch, glaube ich, einige Automatismen, die jetzt so ein Team wie Frankreich einfach nicht hat und deswegen, also die sind jetzt nicht irgendwie viel besser oder so, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass die am Ende ein besseres Turnier spielen als Frankreich.
Zumal sie Bulls-Legende Josh Giddey haben.
Vor allem deshalb, ja.
Ja. Weil, was ich halt, also so ein bisschen, apropos Josh Giddey, was ich halt so ein bisschen, oder wo ich mir ein bisschen Fragen stelle bei Australien, ist halt Spacing, Wurf, weil halt bei vielen zentralen Spielern der Wurf jetzt nicht die ganz große Stärke ist. Also Giddey, auch Dyson Daniels, Josh Green kommt und geht, Dante Exum zwar gut gewesen, aber ja, so, vielleicht Dante Exum, vielleicht kann man den mittlerweile rausnehmen, aber da bin ich gespannt und sind, glaube ich, centermäßig jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgestellt.
Also, Jock Landale.
Also Jock Landale, also hinter Landale meine ich. Also,
sie haben 7 Offensiv-Rebounds gegen Team USA gewonnen.
Aber sonst, ja klar, ich meine, schlecht sind sie nicht und dann, aber die Gruppe ist halt jetzt auch nicht so wahnsinnig dankbar. Dazu noch Griechenland, Kanada und Spanien. Griechenland, ich muss halt echt sagen, ich habe jetzt von den europäischen Spielern, ich kann das immer wahnsinnig schwer einschätzen. Also wer da jetzt wirklich. Ich kenne auch Kostas Papanikolaou, kenne ich auf jeden Fall noch.
Kennst du auch noch Thomas Spazierhoch?
Wen?
Thomas Walkup. Komm, der lag auf der Straße. dabei, der ist sehr gut.
Das sagen sie.
Wahrscheinlich auch schon der zweit- oder drittbeste Spieler bei den Griechen. Also, dem Team traue ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel zu.
Aber selbst Spanoulis an der Seitenlinie. Zur Not wechselt er sich einfach selber ein und schweißt am Ende drei Dreier rein.
Das verändert die Gleichung. Also dann traue ich ihnen alles zu.
Ja.
Aber so denke ich halt eigentlich, also die haben diese Spacing-Probleme halt, glaube ich, sogar noch mehr. Und ich glaube, gute Defensiven bauen halt eine Mauer für Giannis auf und dann haben die eigentlich auch keine Ideen.
Ja.
Das also war zumindest bei den letzten Turnieren so, wenn ich die habe spielen sehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt großartig anders sein sollte.
Ja, stimmt. Spanien ist halt auch so ein bisschen über den Zenit, ne? Mit Sergio Llull.
Ich meine, Rudy Fernandes und LeBron sind gleich alt, ne? Ah? Rudy Fernandes und LeBron sind beide 39.
Ja, weil vielleicht ist Fernandes der europäische LeBron, wer weiß.
Ein bisschen.
Er ist schon legendär hier.
Absolut.
Ja, aber Spanien hat den Sommer genug gewonnen.
Die haben definitiv im Basketball über diverse Sommer genug gewonnen.
Ja.
Aber wer weiß, irgendwie finden sie halt oft einen Weg, um dann doch irgendwie mitzumischen. Aber ich sehe es jetzt auch nicht so richtig. Ich meine, letztes Jahr die WM war auch nicht gut. Und, ich weiß nicht, ob es ausgerechnet in diesem Jahr so richtig gut laufen wird für sie. Aber
Sonst
ist halt, ja, nee, eigentlich nicht. Also ich freue mich natürlich auch Jose Alvarado bei Puerto
Rico. Stimmt.
Aber sonst, nee, ich glaube, also die wichtigsten Teams, die wirklich Chancen haben, die haben wir eigentlich genannt, außer irgendjemand schockiert uns jetzt komplett. Die Daumen sind natürlich für Südsudan gedrückt.
Aber ja.
Ja, also die Daumen sind für die gedrückt. Vielleicht schaffen sie es ja auch als, also es kommen ja irgendwie zwei der drei Gruppen, Dritten kommen ja weiter. Vielleicht schaffen sie es ja dadurch auch irgendwie ins Viertelfinale. Aber
Bulls Legende Carl Jones.
Ja.
Sowohl Windy City als auch Chicago Bulls. Ne?
Warum haben sie den eigentlich nicht behalten?
Weil halt.
In der Vorbereitung gegen die USA sah er auf jeden Fall wieder sehr gut aus.
Ja, aber du weißt doch, die Wege der Bulls sind unergründlich.
Das stimmt. Aber okay, ein letztes Thema müssen wir noch besprechen. Hast du den Beef zwischen Chris Mullin und Svetislav Pesic mitbekommen?
Am Rande. Svetislav Pesic hat gesagt, das jetzige Team wäre besser als das Dream Team und Chris Mullin hat gesagt, er soll aufwachen oder was? Oder?
Ja, ich kann dir mal also seine Zitate vorlesen dazu.
Also ich dachte, den Wortwechsel.
Klar, nee, also es gab keine Antwort jetzt nochmal von Pesic, jedenfalls habe ich keine gesehen. Aber Mullin hat gesagt, klar sagt er das, weil seine Mannschaft auf das neue Team trifft. Aber mal ehrlich, wer ist dieser Typ überhaupt? Ich werde ihn nachschlagen und dann habe ich etwas, worüber ich reden kann. Ich auch denke, okay, Svetislav Pesic kann man schon mal gehört
haben.
Man kann auch komplett ignorant sein. Naja, und dann, er muss aufwachen und vielleicht mal ins serbische Meer springen. Vielleicht werde ich ihm auch begegnen in Paris und dann kann ich ihm eine kleine Geschichtsstunde geben. Weißt du, das ist so dumm. Also, naja, egal. Super sympathisch.
Ja. Er ist ein bisschen,
gar nicht
ein bisschen zu salty dafür, dass man alles gewonnen hat eigentlich mit diesem Team.
Ja. Oder? Also vor allem, ich finde, man kann da schon drüber debattieren, ob der Kader jetzt gerade besser ist als der 1992. Worüber man halt nicht debattieren kann, ist, dass dieses Team 92 den maximal größten Abstand gegenüber der restlichen Welt hatte und das jetzt natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Also dieses Team ist potenziell schlagbar und das war das Dreamteam damals nicht. Aber das sagt für mich mehr über die Konkurrenz aus als über die Zusammenstellung des Kaders.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, also wie gesagt, ich finde, man kann da so, also man kann ja zum Beispiel sagen, ich finde die Aussage natürlich, sagt er das, weil er gegen das jetzige Team spielen muss, finde ich sogar, also das kann man ja sagen, aber ansonsten.
Was er dann gesagt hat, hätte er einfach.
Ja, er hätte es einfach so stehen lassen können und dann wäre das okay gewesen. Man muss ja auch nicht sagen, ja, er hat recht oder was auch immer oder kann auch sagen, wie gesagt, natürlich muss er das sagen, eben seine Meinung und ciao, aber.
Wer ist dieser Typ überhaupt?
Ja, ist halt so ein bisschen, ne?
Nie gehört.
Sag nie gehört.
Ist erst seit 800 Jahren im Weltbasketball prägend mit dabei.
Ja. Ja, Pesic sollte man schon mal gehört haben. Auch in den USA. Wobei, vielleicht hat Mullin wirklich noch nie, kann mir schon vorstellen, dass Mullin noch nie was von Pesic gehört hat. Oder?
War Pesic als Coach 1992 bei dem Turnier nicht auch schon mit dabei?
Doch, das kann sogar sein. Gut, aber damals. Damals kannten sie ihre Gegner ja auch nicht.
Weil 93 war auf jeden Fall Trainer von Deutschland.
Genau. Da sind ja Dinge passiert.
Da sind Dinge passiert. Ja, er war auch, also 1990 bis 1993.
Okay.
Ja. Na gut, vielleicht hat Chris Mullin auch damals einfach nicht wahrgenommen, was um ihn herum passiert ist.
Ja, das kann natürlich sein.
Egal.
Sie mussten ja auch damals nicht. Sie mussten einfach nur kurz rausgehen, 40 Minuten lang ein bisschen
geht's ballern. Raus und spielst Fußball.
Ja, und dann wieder zurück ins Hotel. Ach, immer dieser unnötige Beef.
Ja. Egal.
Hatten wir schon, aber wir hatten ein Thema.
So. Ja, gut.
First Take lebt von solchen Geschichten.
Man hinten raus dann nochmal ganz kurz rauswirft. Ich glaube, mit der ganz großen Energie sind wir jetzt nicht dabei, aber
nächstes
Mal dann wieder.
Nee. Sollen die unter sich ausmachen. Vielleicht nimmt es Michael Jordan auch persönlich und weiß ich nicht, kommt nochmal zurück für Kevin Durant und legt im Auftakt im Finale gegen Serbien irgendwie 80 Punkte auf. Und
vielleicht nimmt er die Larry Bird-Rolle von damals beim Dream Team ein.
Genau.
Sitzt auf der Bank und trinkt eine Dose Bier. Ist aber dabei.
Ja. Gut. Hammer's, oder?
Ich würde es auch sagen.
Dann bedanken wir uns natürlich wie immer recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Wir machen jetzt natürlich auch während Olympia weiter. Ihr könnt uns also, wenn ihr Lust habt und es noch nicht getan habt, sehr gerne abonnieren. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, patreon.com/korbiger Podcast und Korbiger mit. Richtig. Dort gibt's einerseits extra Content. Letzte Woche zum Beispiel den zweiten Teil des Mailbags. Und das ist andererseits für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch. Und wie gesagt, jetzt gucken wir einfach mal, was Olympia so bringt. Wer überrascht, wer nicht so überrascht, ob USA Gold holt, ob der DBB. Vielleicht auch nochmal, wer weiß, vielleicht. Ne? Sind Dinge sind ja nicht ausgeschlossen im Sport. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt den Olympia-Auftakt und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.